Steigen wir gerade in die Thematik. Yeah. Wie würdest du deine Herkunftsfamilie beschreiben? Wir haben, glaube ich, sogar ein Bild von deiner Familie.
Ja, das war in den Da sehen wir ganz schlimm aus. Wir kommen nachher auf das Thema, da war ich schon auf dem Weg in die Magersucht. So leicht sieht man schon. Ich erinnere mich an den Tag, das war ein Familienfest und 8-Gänge-Menü in Frankreich, 8 Gänge. Und ich habe auf der Toilette meine 2 Knäckebrote gegessen und nichts anderes, weil das für mich schon gar nicht mehr ging. Da war ich schon sehr krank. Aber es war natürlich nicht immer so. Eigentlich sind wir eine sehr laute, lebendige Familie. Eben alles Musiker. Mein Vater ist Deutscher, aber in Frankreich aufgewachsen. Und er hat diesen französischen Akzent, wenn er redet. Hein? Nach jedem Satz sagt er einfach, hein? Was macht er? Und schon könnt ihr Französisch.
Merci.
Es ist immer sehr lustig, seine Predigten anzuhören. Er ist Pastor. Da kommt jeder mögliche Müll raus. Er kam mal aus Afrika zurück. Er macht es seit 10 Jahren schon und wollte am Sonntagmorgen erzählen, wie es gewesen ist. Stellt sich auf die Bühne und sagt tatsächlich, ich hatte so eine gesegnete Zeit. Ich habe so viele Frauen geschwängert. Also er wollte eigentlich sagen, dass er für Frauen gebetet hat, die nicht schwanger werden konnten. Und so bin ich aufgewachsen. Es war immer lustig, immer laut.
Okay. Also das tönt ziemlich normal. Also was ja, auch immer normal ist.
Schon, aber genau.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie eine furchtbare Kindheit erlebt oder so?
Ganz im Gegenteil. Ich bin super liebevoll erzogen worden. Selbst wenn ich in der Schule schlechte Noten nach Hause gebracht habe. Ja, ist schon okay, nicht so schlimm. Und wir waren eigentlich immer sehr eng und nah. Ich bin mit Liebe überhäuft worden.
Okay.
Also mir hat es an nichts gefehlt. Wir haben von Spenden gelebt, 20 Jahre. Das ist für mich das Spezielle. Ich habe von klein auf gelernt, was es bedeutet zu beten. An einem Tag hatten wir nichts mehr zu essen, das weiß ich noch. Und dann hat mein Vater gesagt, kommt, wir setzen uns an den Tisch, danken Gott jetzt fürs Essen. Und ich dachte, der Mann hat einen Schaden. Hab's aber gemacht, gehorsam wie ich bin. Und tatsächlich beim Amen klingelt es an der Tür und die Nachbarin steht mit einem riesen Topf da und sagt, ich hatte noch nie Kinder, aber heute habe ich für 8 gekocht. Keine Ahnung wieso, braucht ihr was? Und so habe ich das von klein auf, das war für mich normal, so Wunder zu erleben. Das war das Spezielle an meinem Aufwachsen vielleicht.
Okay.
Viel Secondhand-Klamotten getragen.
Und dann gleich in die Magersucht, also nicht ein schlechter Background. Oft sagt mir so, eben vielleicht schwierige Kindheit und so, ist bei dir jetzt gar nicht der Fall gewesen.
Nein,
im Gegenteil, viel Liebe erlebt. Wie kommt man in die Magersucht?
Ja, das ist so individuell. Man kann nicht sagen, bei dem ist, es gibt einen gemeinsamen Grund für alles. Es ist bei jedem so einzigartig, wie man da reinrutscht. Bei mir hätte eben keiner damit gerechnet. Ich war eben große Klappe, ich stand immer im Mittelpunkt. Ich konnte singen, habe mich darüber definiert auch, genauso wie übers Handballspielen. Handball war mein Leben. Ich war sehr, sehr gut darin, habe das sehr jung schon professionell gemacht. Aber genau dort ist das Unerwartete passiert. Dort, wo ich mich am stärksten gefühlt habe. War ein ganz normales Training am Dienstagabend. Und an dem Tag war mein absoluter Traummann auf der Bank zum Zuschauen. Ja, ich war 12. Mit 12 weiß Frau, wen sie will, damit das mal klar ist. Nicht wahr? Und wenn der Mann dann noch zuschaut, gibt man sich besonders viel Mühe beim Spielen. Und als er nach dem Training dann das erste Mal wirklich auf mich zugelaufen ist, war ich natürlich super nervös. Und dann sagt er tatsächlich, Deborah, du spielst so gut Handball. Und ich dachte mir, ich habe ihn. Ich habe schon unsere Villa vor Augen gehabt, Swimmingpool, die Kinder im Garten. Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Und mit dem Satz habe ich eben nicht gerechnet. Und es war, als wäre mir in diesem Moment bewusst geworden, wow, deine Eltern lieben dich, klar, sind ja deine Eltern. Aber für die anderen bist du nur ein fettes, hässliches Stück Dreck. Und mir wurde bewusst, dass ich mit meinen 77 Kilo mit 12 schon eher ein dickes Mädchen bin und gar nicht so schön wie die anderen. Und das wird wohl der Grund sein, weshalb du auch keinen Freund hast und alle deine Freundinnen schon. Und dieser Gedankenlauf ging von dem Moment an los. Ich bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Ich habe geweint und geweint und bin nach Hause zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich bin fett, wie nimmt man ab? Für sie war es jetzt nicht falsch, mir Tipps zu geben, 3-4 Kilo abzunehmen, wäre ja nicht falsch gewesen. Und sie hat gesagt, lass doch abends die Kohlenhydrate weg und stress dich nicht, dein Gewicht wird sich schon finden. Aber als ich das gemacht habe, habe ich ein bisschen abgenommen. In der Schule fallen die ersten Komplimente. Hey Deborah, hast du abgenommen? Du siehst gut aus. Wir lieben das, wir Frauen, diesen Satz. Also liebe Männer, wenn eure Frau je schlecht drauf sein sollte, einfach mal, Schatz, hast du abgenommen? Und die Laune ändert sich automatisch. Nicht wahr? Und so war das bei mir. Und dann dachte ich, Worte haben ja Macht. Das steht schon in der Bibel, in den Sprüchen steht es. Macht über Leben und Tod. Und da dachte ich, okay, du bekommst jetzt den Beweis, dass es gut ist, abzunehmen. Du bekommst den Beweis, je dünner du wirst, desto mehr wirst du geliebt. Also iss weniger und du bekommst mehr Liebe von anderen. Und aus diesem iss weniger wurde nicht nur eben Kohlenhydrate weglassen abends, sondern Frühstück weglassen. Dieses Magenknurren morgens, da habe ich mir vorgestellt, wie der Körper an die Fettreserven geht. In der Schule habe ich natürlich gar nichts gegessen, kam zurück, habe meiner Mutter erzählt, ich habe in der Schule schon gegessen, ich habe jetzt gerade keinen Hunger, ich esse später, stelle mir was in den Kühlschrank, das ist dann Müll gelandet. Und so wurde es immer intensiver, erst Leitprodukte und dann gar nichts mehr. So extrem, bis ich an einem Tag nur noch von einem halben Apfel gelebt habe. Und es ging sehr schnell, diese krasse Diät. Es ging schneller, als ich selbst nachkommen konnte. Weil irgendwann habe ich Panik vor Essen bekommen. Ich konnte nicht mal bei McDonald's reinlaufen, weil nach was riecht's da?
Fett.
Fett, ja. Und ich dachte, wenn ich das einatme, könnte das durch die Nase gehen und ich würde davon zunehmen. Genauso wie Bodylotion, die wir morgens hoffentlich benutzen, konnte ich nicht mehr, weil ich glaubte, das ist ja auch so fettig, so schmierig. Das könnte durch die Haut und man nimmt vielleicht davon zu. Lipgloss, wie ich ihn heute trage. Wer sagt mir, wie viele Kalorien da drin sind? Man schluckt ja automatisch was davon runter. Konnte ich auch nicht mehr. Und so wurde wirklich eine schwere Sucht, einfach nur aus dem, ich wollte ein bisschen abnehmen. Und ich wurde besessen von diesem Gedanken, weniger zu werden. Wenn ich am Morgen 100 Gramm mehr hatte, wie am Tag davor, dann war der Tag für mich gelaufen. In meinem Buch habe ich Auszüge aus meinem Tagebuch, als ich die selbst nachgelesen habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich kenne diesen Menschen nicht. Da stehen Sätze drin wie, wenn ich morgen 100 Gramm mehr wiege, nehme ich mir das Leben. Und ich habe das ernst gemeint. Und dann habe ich noch extremer Sport getrieben. Wenn ich nachts wach wurde, habe ich Liegestütze im Zimmer gemacht, bin die Treppen hoch und runter gerannt. Und mein Ziel war es, am Ende des Tages mit minus 400 Kalorien ins Bett zu kommen. Der Körper braucht Kalorien. Sowas bleibt nicht ohne Folgen. Mhm. Sehr schnell sind mir die Haare ausgefallen. Nicht so schön, wenn man büschelweise Haare in der Bürste hat. Ich hatte immer Kopfschmerzen. Aus diesem lebensfrohen Mädchen wurde eine depressive Deborah, die immer böse auf alle war. Wie oft hat meine Mutter versucht, mir zu sagen, bitte Deborah, iss ein bisschen. Und ich habe ihr die Tür ins Gesicht geknallt und nur gesagt, lass mich doch in Ruhe, ich hasse dich. Ich habe meine Mutter nie gehasst. Es hat die Krankheit aus mir gemacht. Es war die einzige Art für mich, sie von mir fernzuhalten. Ich bin dann gegen 17 Uhr immer auf mein Zimmer, habe mich in den Schlaf geweint, weil ich das Abendessen verpassen wollte. Ich habe es gehasst zu hören, wie meine Familie glücklich am Tisch sitzt und das Essen feiert. Ich habe es nicht verstanden, wie die nicht fett werden können, während ich doch, ja, ich hatte das Gefühl, ich muss nur was anschauen und werde fett davon. Mittags habe ich immer für sie gekocht, 8-Gänge-Menüs, jeden Tag. Überall doppelt so viel Zucker und doppelt so viel Fett rein, weil ich sehen wollte, wie alle zunehmen, während ich abnehme. Aber wehe, stand in der Küche und es war ein Tropfen Öl an meinem Finger. Panische Angst, sofort Hände waschen, weil ich glaubte, dieses Öl könnte ja auch durch die Haut. Ja, und nicht nur die Haare sind ausgefallen, sehr bald hatte ich meine Tage nicht mehr. Und das war für mich als Frau, es war immer mein Traum, eine große Familie zu haben. Und dann sagt der Arzt plötzlich, sie werden nie Kinder haben können. Und da war ich schon so krank, dass ich gesagt habe, es ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe mich im Griff, das haben Sie ja nicht, oder?
Darf ich ganz kurz, natürlich. Wie alt warst du da?
Da war ich dann 16, 17
oder okay. Sowas.
Ja.
Und angefangen hat das mit?
Mit 12, 13.
Mit 12, 13, ja. Okay. Ja. Jetzt lasse ich dich wieder reden.
Nein, nein, es ist gut, dass du das fragst, das ist wichtig. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 30 Kilo abgenommen. Also war nicht mehr so ganz so viel von mir übrig. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und konnte mein linkes Bein nicht mehr bewegen. Wie ausgestorben. Das war so der Moment, wo ich dann doch Angst bekommen habe. War ja auch peinlich, so rumzulaufen. Und dann bin ich wieder mal zum Arzt und er ganz besorgt. Ja, haben Sie was an Ihrer Ernährung verändert? Ich dachte, der war gut. Nee, vielleicht mal die Sorte. Und dann meinte er, Sie haben akuten Vitamin-B-Mangel und Ihr Körper wird nach und nach so reagieren, wenn Sie, also irgendwas fehlt Ihnen. Also habe ich jeden Tag eine fette Spritze bekommen, Vitamin B. Ich hatte keine Angst vor der Spritze, aber vor dem Inhalt, weil ich ja nicht wusste, wie viele Kalorien da drin sind. Und so ging das Ganze weiter, aber richtig Angst bekam ich, als ich wieder zum Hausarzt bin und er an dem Tag nicht mit mir reden wollte. Er hat gesagt, bleib draußen, ich will nur mit deiner Mutter reden. Aber die Tür blieb einen Spalt weit offen und da habe ich gehört, wie er zu ihr gesagt hat, Frau Rosenkranz, es tut uns leid, aber wir können aus medizinischer Sicht nichts mehr für Ihre Tochter tun. Ihre Tochter wird in den kommenden Monaten sterben. Und da habe ich Panik bekommen, weil ich es gespürt habe körperlich. Aber sie kam dann aus dem Zimmer, natürlich hat sie geweint und ich wollte sie nie leiden sehen, das war für mich schrecklich. Deswegen habe ich gleich gesagt, Mama, ich habe so Hunger, können wir was zu essen kaufen, ich habe so Hunger. Und sofort hat sie gelächelt, ich wusste, das funktioniert. Wir haben zusammen gekocht, das Essen ist natürlich in der Toilette gelandet, wieder Tränen, wieder Krise, wieder. Aber ich hatte echt Angst. Und kurz drauf bin ich verbotenerweise eines Nachts auf ein Konzert gegangen. Sie haben mich eigentlich nicht mehr rausgelassen, weil ich wurde einfach ohnmächtig. Mitten auf der Straße war ich plötzlich weg. Und ich bin mitten in der Nacht abgehauen dorthin und es war schrecklich. Also nicht die Band, aber wenn du so krank bist und 400 Kids springen und feiern und du stehst mittendrin als Skelett und jeder, der dich nur leicht berührt, ich hatte sofort blaue Flecken überall. Die haben mich alle genervt. Deswegen war ich froh, als meine Freunde heim sind, natürlich noch bei McDonald's anhalten mussten. Ich stand vor der Tür von McDonald's, habe gewartet und ich hatte so Hunger. Ich hatte so Hunger. Für Notfälle hatte ich wirklich so einen kleinen Apfel in meiner Handtasche. Ich dachte mir irgendwann, falls es zu schlimm wird, isst du den. Und als ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht einmal, in diesen kleinen Apfel zu beißen, wusste ich, dass ich ein Riesenproblem habe. Und ich bin heim mit wirklich meiner letzten Kraft. Ich weiß noch, wie ich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei wollte. Mein Zimmer war ganz oben, in der Mitte. Und gerade als ich davor stand, höre ich lautes Weinen aus diesem Zimmer kommen. Meine erste Reaktion war, jemand ist gestorben, weil ich habe doch kein Problem. Für mich ging es nie um mich. Und dann höre ich meine Mutter sagen, wir können ja schon den Sarg für Deborah bestellen. Unsere Tochter wird ja eh sterben. Puh, das hat mich getroffen. Ich bin zusammengebrochen vor dieser Tür, weil ich wusste, sie hat recht. Und dann hat mein Vater aber ganz laut und mit so einer starken Stimme geantwortet, nein, wir müssen weiter für unsere Tochter beten und unsere Tochter wird leben. Und dann haben sie angefangen, in diesem Zimmer zu beten. Und ich bin Pastorentochter. Ich habe sicher eine Million Gebete in meinem Leben gehört. Aber noch nie so ein ehrliches, authentisches Gebet wie in dieser Nacht. Es war, wie wenn meine eigenen Eltern plötzlich nach Worten suchen müssen, die jetzt da passen. Sie waren hilflos, sprachlos. Es war ein Gebet zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen Glauben an diesen großen Gott, von dem wir immer sprechen und singen, aber auch diesen Zweifeln, diesem, hey, gibt's ihn? Gibt es Gott eigentlich wirklich oder bilden wir uns da was ein? Und hört er uns? Sieht er uns? Sieht er uns, wenn wir hier im Bett liegen und zu ihm schreien? Und für mich war das so ehrlich und so bewegend zwischen all diesem großen Blabla immer, war das das, was mich am meisten berührt hat. Und was ich gespürt habe, ist Hoffnung. Hoffnung, die durch diese Tür kam, die mir keiner gegeben hat vorher. Die Ärzte haben mich aufgegeben, ich mich selber ja auch schon lange. Aber jetzt kam da plötzlich was aus diesem Zimmer, was ich als kleines Kind kannte und verloren hatte. Ich habe mich vom Glauben komplett distanziert, weil für mich konnte Jesus keine Ahnung haben vom Kalorienzählen. Es war so. Und ehrlich gesagt wusste ich, dass ich was tue, was falsch ist. Und ganz oft ist es ja im Leben so, wenn wir was tun, von dem wir wissen, es ist nicht richtig, distanzieren wir uns gerne von Gott. Und denken so, Moment bitte nicht. Und so war es bei mir. Und ich bin vor dieser Tür gelegen am Boden. Ich habe geweint und geweint, weil ich wusste, wenn ich heute keine Entscheidung treffe, werde ich sterben. Aber was in diesem Zimmer passiert ist, meine Eltern, die mir das Leben geschenkt haben, zu sehen, wie sie leiden und trotzdem für mich im Gebet weiterkämpfen, mehr hätte man mir nicht geben können. Und ich habe sicher die wertvollste Entscheidung meines Lebens getroffen, nämlich diese Tür aufzumachen, mitten in der Nacht. Und ich denke, die Eltern unter uns werden verstehen, was das bedeutet, nachdem man sich jahrelang nur noch angeschrien hat. Da stand ich, zerbrochen, mit meinen letzten Kilos und habe gesagt, Mama, Papa, ich habe euch gehört, ich möchte gesund werden. Betet für mich, gebt mir eure Liebe, euren Glauben und ich will da rauskommen.
Schlüsselerlebnis gewesen für dich, gell? Wir hören jetzt gerade einen Song von dir, Still. Mich würde noch interessieren, wie haben deine Eltern in dieser ganzen Zeit reagiert? Wie hat dein Umfeld reagiert? Was ist eine gute Reaktion? Was wünscht man sich in deiner Situation und was wünscht man sich gar nicht?
Also Mütter sind immer sehr, sehr nah ihren Töchtern gegenüber. Meine Mutter habe ich weinend, nonstop weinend in Erinnerung, Verzweiflung pur, immer der Versuch zu helfen, aber machtlos in dem Moment. Mein Vater habe ich gar nicht in Erinnerung. Und ich habe ihn erst vor 2-3 Jahren gefragt, wo warst du eigentlich? Und dann hat er gesagt, Deborah, ich musste eine Entscheidung treffen. Ich habe gemerkt, ich komme eh nicht an dich ran. Und du hast jeden Menschen in deinem Umfeld so viel Kraft gekostet, so viel Energie und Nerven. Und ich musste sehen, ich habe auch noch ein Leben. Und ich habe 3 Söhne, die mich genauso brauchen. Ich habe mich entschieden, dich loszulassen, komplett in Gottes Hände abzugeben. Boah, da könnte ich selber weinen, wenn ich das sage. Ich habe nie aufgehört, für dich zu beten. Aber menschlich habe ich dich losgelassen. Und ich finde das sehr weise, auch wenn das hart klingt. Weil du kannst als nahestehende Person nichts machen. Du kannst die Person lieben, aber jeder Satz, den du sagst, wird falsch interpretiert. Hätte jemand zu mir gesagt, damals, boah, siehst du gut aus, hätte ich gedacht, wie, habe ich zugenommen oder was? Findest du, ich habe jetzt wieder ein volleres Gesicht? Die Gedanken von einer essgestörten Person sind einfach krankhaft, wie alles andere auch. Ich habe alle Freunde verloren, weil die mich genervt haben mit ihrem ist doch was, ist doch was, ist doch was. Nur 2 Mädchen, die haben die Klappe gehalten und neben mir sich ihre Pizzas und Pastas, Italienerin, reingestopft und haben mich mit meinem Glas Wasser in Ruhe gelassen. Ihnen habe ich vertraut. Bei ihnen habe ich mich wohlgefühlt. Und an dem Tag, an dem ich gesund werden wollte, bin ich zu ihnen gegangen, weil ich wusste, da bin ich sicher. Also besser ist, weniger sagen, diese Person lieben. Es klingt so einfach, aber es ist so powerful. Beten, beten, beten. Und meine Eltern, meine Mutter hat irgendwann gesagt, du erzählst deine Geschichte, das klingt traumhaft. Du warst krank, dann haben wir gebetet, du warst gesund. Weißt du, wie viele Jahre, jahrelang lagen wir nächtelang wach und haben für dich gebetet. Und ich muss heute sagen, ich bin so dankbar, dass sie nie aufgehört haben, weil sie hatten Zweifel und sie hatten teilweise keine Lust mehr. Aber sie sind dran geblieben und ich glaube, das ist der Schlüssel. Mhm. Und ich weiß heute, ich war 7 Jahre lang krank, es ist okay, dass es so war, es ist gut so. Durch deine heftigste Geschichte in deinem Leben können die größten Wunder entstehen. Und heute darf ich sehen, wie durch meine zerbrochene Geschichte vielen Mädchen das Leben geschenkt wird. Mädchen, die kurz vorm Tod standen, die deswegen neue Hoffnung schöpfen. Und das ist sehr leicht eigentlich, wenn man hier vom Gebet spricht. Also ich will Therapien und Psychologen nicht schlecht machen hier. Ich habe das jetzt nicht gehabt. Das ist ein Riesenwunder, dass es bei mir so geklappt hat. Wir sind jahrelang dann durch den Prozess als Familie. Ich bin auch nicht von heute auf morgen gesund geworden. Es war nicht leicht. Wir haben eine Einrichtung für Mädchen mit Essstörungen eröffnet in Stein am Rhein. Das heißt Power to Be. Das war für mich ganz wichtig, gerade für die Mädchen, die zu mir kamen und gesagt haben, ja super, ich habe keine tolle Familie, mir hilft keiner. Da habe ich gesagt, mein Traum ist es, einen Ort zu gründen, an dem die Mädchen gesund geliebt werden, an wo sie diese Hilfe auch bekommen können. Für mich ist der Glaube der Schlüssel, um langfristig gesund zu bleiben. Therapie ist ganz wertvoll, aber ohne den Glauben glaube ich nicht, dass du langfristig frei bleibst. Mhm. Ja?
Danke. Singst du uns das Lied?
Ah ja, ich wollte was singen. Das Lied ist auf dem You Are Loved Album, dem letzten. Da wollte ich Lieder drauf haben, die Menschen ermutigen, die genauso Schweres durchmachen. Das Lied ist uralt, glaube 18 Jahre oder so. Für mich war spannend, dass es das Lied war, das meine Mutter durch diese Zeit getragen hat und mich auch, unabhängig voneinander, das wussten wir nicht. Und vielleicht gehst du heute Morgen auch durch eine schwierige Situation, dann ist es heute für dich still.
Bevor wir noch ein bisschen mehr von deinem Leben erfahren wollen, was würdest du so Eltern mitgeben, aber auch Menschen, die mit Essstörung selber zu kämpfen haben? Du hast ein Buch darüber geschrieben, du hast jetzt nicht das ganze Buch, aber was wäre so etwas ganz Wichtiges, was du den Eltern mitgeben oder einfach Personen, die betroffen sind mit Menschen, die Essstörungen haben und denen, die selber Essstörungen haben, was würdest du ihnen mitgeben?
Ja. Yeah.
So ganz spontan.
Wie viele Stunden habe ich?
Nein, eben.
Also Betroffenen erstmal, ganz oft sind sie im falschen Umfeld. Ganz oft ist es der Freundeskreis, der negativ ist, der einfach Schlechtes ausspricht, der genau das noch fördert, dass die Person sich nicht gut genug fühlt. Das war bei mir auch so. Und ich habe mich dann entschieden, eben es wäre eine ganze Geschichte an sich, irgendwann habe ich erkannt, ich habe gegoogelt, weil ich nicht wusste, was ich in der Bibel lesen soll. Ich habe gegoogelt nach Gott und Essstörungen. Und dann ist eine Seite aufgekommen mit ganz wundervollen Bibelversen. Verse wie, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich habe Pläne des Heils, nicht des Unheils für dich. Und das waren für mich so positive Worte, die ich nicht kannte, weil in der Schule war es immer so, boah, siehst wieder scheiße aus heute. Das hören wir doch in unserem Umfeld ständig. Und die Frage ist immer, was gibst du mehr Raum in deinem Leben? In der Bibel steht auch, die Wahrheit wird euch frei machen. Wo findest du die Wahrheit? Sicher nicht bei einem Menschen, der selbst frustriert ist. Sicher nicht in der Schule, wo jeder irgendwie selbst kämpft. Oder auf der Arbeit ist es auch nicht anders. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Daran kannst du nichts ändern. Es ist und bleibt so. Und ich habe erlebt, wie diese Wahrheit mich frei gemacht hat, als ich sie in mich reingelassen habe. Das bedeutet, jeden Morgen aufgestanden, Bibel aufgeschlagen. Ich habe diese Verse überall an meine Wand, in meine Schulhefte, überall hingeschrieben, wo ich hingeschaut habe. Und was passiert? Je mehr du dir das selbst vorliest, je mehr du das in dich reinlässt, irgendwann ist es nicht nur im Kopf, sondern es geht ins Herz. Und wenn Leute auf dich zukommen und sagen, boah, du hast aber wieder ziemlich versagt hier, weißt du plötzlich, das ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit in dir ist. Und ich war in vielen Situationen selbst überrascht von mir, wie plötzlich Verse aufkamen, wo ich wie gegensteuern konnte und sehen konnte, oh, der Mensch ist selbst verletzt. Verletzte Menschen verletzen. Und ich würde als Tipp mitgeben, wenn du betroffen bist, schau mal dein Umfeld an. Vielleicht musst du da ein paar Änderungen, Anpassungen machen. Dich erstmal distanzieren, weil wichtig ist, dass du erstmal gesund wirst. Und mach Gottes Wort auf. Das ist uns nicht umsonst gegeben worden. Und als ich Teenie war, ich schaue dahin, da sind glaube ich die Jüngeren, fand ich die Bibel stinklangweilig. Wirklich. Und ich musste mich so pushen, aber deswegen habe ich gegoogelt. Ihr könnt auch googeln. Und dann pickt euch ein paar Verse raus, die ihr versteht, die euch gut tun. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euren eigenen Weg gehen. Das ist das andere. Für mich war, habe ich gemerkt, nach der Magersucht, mein Glaube war wie so ein Familiensport. Ich war Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Ich war in der Jugendgruppe und alles, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus. Deswegen diese Entscheidung für mich, irgendwann selbst diese Bibel aufzuschlagen. Und da wollte ich mal schauen, was kann Gott in meinem Leben persönlich bewirken. Und da habe ich gemerkt, wie der Heilungsprozess losging. Das wären so die Tipps. Und für Eltern ist es so schwierig, weil es klingt zu banal. Aber es ist wirklich dieses Gebet. Hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Ich danke bis gestern. Gestern hatten wir ein Konzert, meine Mutter war auf der Bühne. Ich musste ihr nochmal danken, dass sie nicht aufgehört hat zu beten. Ich wäre heute nicht hier. Unterschätzt nicht die Kraft des Gebetes. Und du selbst für dich auch, wenn du sagst, ich habe keine Familie, mir hilft keiner. Du kannst genauso beten. Und solange es so Orte gibt wie hier heute Morgen, ist es immer deine Entscheidung, die Tür aufzumachen und zu sagen, Hallo, hier bin ich. Ich brauche eine Familie. Helft mir. Hier findet ihr sie definitiv.
Danke vielmals. Du hast das Schlüsselerlebnis gehabt mit deinen Eltern an der Tür und so weiter. Wie ist dein Leben weitergegangen? Ich meine, das ist ja dann nicht eben, du hast schon ein bisschen angetönt, es war nicht einfach alles Paletti gewesen dann.
Ja.
Was ist passiert?
Nennt mich die heilige Katastrophe, macht mein Vater auch. wie viel Zeit haben wir?
Ja, schon ein bisschen.
Wie viele Katastrophen willst du hören? Das klang jetzt eben alles so gut, gell? Wir sind umgezogen in eine neue Stadt an den Bodensee. Das Problem war, ich hatte fast die 30 Kilo wieder zugenommen. Und alle dachten, Deborah geht so gut. Und in dieser neuen Klasse waren 12 von 20 Bulimie krank. Bulimie ist, wenn du dir einen Finger in den Hals steckst und alles auskotzt, um nicht zuzunehmen. Also du nimmst nicht unbedingt ab damit, weil es bleibt immer irgendwas übrig. Ich kannte das nicht. Ihr könnt euch vorstellen, 30 Kilo wieder zuzunehmen, ist dann auch ein bisschen schwierig. Jeder denkt, boah, Wahnsinn, was Deborah erlebt hat. Gott hat sie geheilt. Und ich denke, ja, super, hätte ich nicht bei 20 Kilo aufhören können. Und ich hatte mich wieder nicht im Griff und habe mich wieder als die fette, hässliche gefühlt. Und wieder das Thema Macht der Worte. Irgendwann, jede Pause war das einzige Thema von den Mädchen. Hey, welche Apfeltabletten nimmst du? Welche Nahrungsmittel kommen am besten wieder hoch? Wie machst du das, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht leer? Nimmst du auch die Zahnbürste? So. Und du sitzt dazwischen und denkst dir, eigentlich weißt doch du, wie das geht mit dem Abnehmen. Und ich werde nie vergessen, das war nachdem die Coolste der Klasse, die Reichste, mir ihre Designer-Jeans in die Hand gedrückt hat und meinte, boah, Deborah, die kannst du haben, die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst. Das war der Tag, an dem ich mal wieder zu Hause war, zu viel Schokolade gegessen habe. Und da dachte ich, ich könnte sie einmal ausprobieren, nur einmal. Bin mit meinem CD-Player im Bad verschwunden, habe Musik aufgedreht, die Dusche aufgedreht, mich über diese Kloschüssel gebeugt und mir den Finger in den Hals gesteckt. Und wisst ihr was? Es war so leicht. Es war so leicht, dass ich glaubte, den Schlüssel jetzt zum Schlankbleiben in der Hand zu haben. Du kannst ab jetzt essen, was du willst, du musst nur danach auf Toilette rennen und dann ist das erledigt. Und ich war ratzfatz gefangen in diesem Strudel. Und es war nicht einmal am Tag dann, sondern eher so 14, 16, 18 Mal am Tag. Weil was passiert? Du frisst, gehst kotzen, dein Magen ist leer, du hast wieder Hunger. Du fängst von vorne an. Mittags saß ich zwar noch am Tisch mit der Familie, ich habe immer so einen auf Diät gemacht, immer noch, habe kaum was gegessen, aber sobald alle außer Haus waren, habe ich die ganzen Reste vom Mittagessen weggegessen. Ich habe den Kühlschrank von oben bis unten geleert. Dann bin ich an die Gefriertruhe, habe Torten aufgetaut, Pommes, gleichzeitig alles und habe gestopft und gestopft und gestopft, bis ich kurz vorm Explodieren war. Weil du immer das Gefühl hast, du musst doch diese Leere füllen, du musst doch, es geht noch was und der Moment ist so schön, wo du essen kannst und all diese Gedanken im Moment, so irgendwann könnte man es dir wieder verbieten und du stopfst und stopfst und dann rennst du aufs Klo. Und du hast immer diese Angst, es bleibt doch noch was drin. Ist kein schönes Sonntagmorgen-Thema, was? Aber das Schlimme ist, statistisch gesehen müssten allein heute Morgen sicher 6, 7 mindestens betroffen sein. Das ist das Verrückte. Deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich habe mich keinem anvertraut in dem Moment. Du bist so belegt von Scham. Du gehst dir nicht zu jemandem hin und sagst, du, das mache ich eigentlich so Sonntagnachmittag. Und du? Ich habe mich nie wertloser gefühlt, wie in dem Moment, nie hässlicher, nie widerlicher. Ich dachte mir immer, wer will noch mit dir zu tun haben? Das ist ja, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, so die Kloschüssel ist voll, danach liegst du erstmal am Boden und zitterst 45 Minuten, bis dein Körper sich wieder beruhigt. Ich habe das so extrem gemacht, bis nicht nur Galle hochgekommen ist, dann weißt du, der Magen ist leer, ja. Ich habe das gemacht, bis ich Blut gespuckt habe. Und die Äderchen um die Augen reißen, du hast extremste Kopfschmerzen. Es ist, dein Herz schlägt wie verrückt und das ist das Gefährliche, was viele unterschätzen. Es könnte jeden Moment aussetzen oder sich überschlagen. Also es ist lebensgefährlich, Bulimie. Auch wenn du es jahrelang gemacht hast und denkst, es geht gut, es kann dich beim nächsten Mal erwischen und das war's. Also schrecklich. Und dann, aber sonntags war ich ja im Gottesdienst, gell, so schön auf der Bühne, Halleluja und so, das konnte ich, wusste ich ja, wie es geht. Das ist das Schlimme, wenn man darin aufwächst, dann kann man das auch einfach so machen. Und danach kommen die Leute auf dich zu und sagen, boah, Deborah, gell, du wurdest aus der Magersucht geheilt, krass. Du und Gott, ihr seid so, oder? Und ich so, ja, klar. Und habe jedem schön erzählt. Weil es ja cool, oder? Wenn man sagen kann, ich habe mit Gott was erlebt. Aber keiner wusste, dass ich Sonntagnachmittag schon wieder über der Schüssel hing. Und es war an so einem Sonntag, wo es mich echt erwischt hat, wo ich, was ich vorher eigentlich erzählt habe, wo ich gemerkt habe, was machst du hier eigentlich? Du sagst, Gott hat dich geheilt aus der Magersucht, aber bist so gefangen. Und das war der Tag, an dem ich verstanden habe, dass mein Glaube ein Familiensport ist. Und da wollte ich es für mich persönlich ausprobieren, ob Jesus es auch mit mir persönlich ernst meint. Ob er auch auf mich hört, wenn ich alleine zu ihm schreie, ohne Mama, Papa. Und habe von dem Moment an jedes Mal, nachdem ich mir einen Finger in den Hals gesteckt habe, also bis zu 18 Mal, gebetet. So wie ich war, in meinem Dreck. Ich bin nicht mehr weggerannt. Also vollgekotzte Schüssel, ja. Und ich lag davor und habe gebetet, habe gesagt, Gott, du siehst es eh und es tut mir leid, ich will das gar nicht. Ich weiß nicht, wie das wieder passieren konnte. Bitte hilf mir. Das war's schon. Gleichzeitig habe ich eben die verstaubte Bibel aus dem Schrank gezogen. Ich habe mir diese Verse selbst vorgelesen. Ich bin dein geliebtes Kind. Ich habe Rotz und Wasser dabei geheult, weil ich mich gar nicht danach gefühlt habe. Aber ich habe das gemacht, bis diese Wahrheit wirklich in mein Herz gekommen ist. Und dann passiert was in dir, weil irgendwann verstehst du, wenn das hier ein heiliger Tempel sein sollte, wenn das von Gott geschaffen ist und geliebt, dann willst du dir gar nicht mehr einen Finger in den Hals stecken. Weil du begreifst, dass so wie du heute da sitzt, so bist du von Gott geplant worden. Voller Liebe, durchdacht, bis ins Detail. Es ist nicht so, dass Gott am Montagmorgen aufgewacht ist und sich gedacht hat, boah, war wieder ein anstrengendes Wochenende, so viel Gemeinden aufs Mal, bin heute ein bisschen müde, mal schauen, was bei rauskommt. Nee, die Person wird nicht so gut. Egal, lassen wir trotzdem laufen. Second Hand. Nein, so ist Gott nicht. Gott macht alles mit Perfektion. Und deswegen bin ich heute überzeugt, ich weiß, dass Frauen ganz schnell denken, ja, mich meint sie nicht, ich muss erst ein bisschen abnehmen, oh, die Nase, oh, sonst was. Männer sind ein bisschen selbstbewusst, ein bisschen. Aber ich kann dir heute sagen, und du darfst es heute mitnehmen, so wie du heute hier bist, bist du von ihm gewollt, im Detail geplant und voller Liebe von ihm geschaffen worden. Und er wartet nicht drauf, bis du schlanker bist oder sonst was, um dich zu gebrauchen, um dir zu zeigen, dass du wertvoll bist.
Danke, wir kommen auch noch zu drei Umfällen. Ich stelle jetzt eine provozierende Frage.
Ja, das mag ich.
Ja, das ist okay. Würdest du das Gleiche können sagen, wenn du jetzt 20 Kilo mehr hättest? Ich meine, du bist relativ hübsch, also ist immer relativ, oder?
Das war nett. You made my day.
Nein, ich meine das ganz ernst.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, es sitzen vielleicht Personen da, die eben vielleicht immer noch am Kämpfen sind. Wie geht es dir?
Ich bin ja immer noch ein Mensch und immer noch eine Frau, also sehr kompliziert. Ich spinne heute wie jede andere Frau und denke auch, ich könnte mal wieder ein bisschen abnehmen. Und wir sind jetzt auch ständig wieder am Essen und dann denkst du so, fühlst dich doch nicht so wohl. Das ist es ja. Manchmal gehe ich auf die Bühne und sage, boah, sehe ich heute wieder gut aus. Und die Leute schauen mich an. Denke ich so, boah, was ist das für eine, voll arrogant. Und ich weiß, dass ich das auslöse, aber jetzt überlegt mal, wie krank ist unser Denken? Dass wir nicht mal mehr sagen dürfen, doch, ich finde mich schön. Ich kann heute sagen, ich finde mich schön, ja. Ich fand mich ehrlich gesagt auch sogar mit 30 Kilo mehr schön, weil ich war das immer. Und komischerweise habe ich das immer geglaubt, bis mir jemand von außerhalb das Gegenteil gesagt hat. Und das ist das Spannende. Als ich magersüchtig war, wusste ich immer, Das bin gar nicht ich. Ich war nie geschaffen für diesen super dünnen Körper. Ich hatte das Gefühl, meine Seele ist doch viel, oder ich, meine Persönlichkeit ist viel zu laut, zu groß für diese wackeligen zwei Beine. An mir muss irgendwie was dran sein. Aber diese Frage ist gut und ich glaube, das ist wirklich was, wieder mal, wo du dir die Wahrheit durch Gottes Wort in dein Herz fallen lassen musst, sonst begreifst du das nicht. Und zum Schluss, gerade in dem Alter, war es für mich das einzige Ziel, den Mann zu finden. Ja, den findest du so oder so. auch mit deinen 20 Kilo mehr, das ändert wirklich nichts. Und es ist ja nicht so, dass du 5 oder 10 brauchst. Du brauchst den einen. Und als ich so dünn war, dachte ich immer, hoffentlich lerne ich ihn jetzt nicht kennen, weil er lernt ja gar nicht die wahre Deborah kennen. Deswegen, wir dürfen zu uns stehen und erkennen, so wie ich bin, hat Gott mich geschaffen. Okay, vielleicht sind es halt zu viele Kilos, die ich auf der Hüfte habe. Was ändert es? Was ändert es an deinem Leben? Es ist kein Problem für Gott, dir trotzdem den richtigen Job zu schenken, den richtigen Partner. Wenn du anfängst, dich zu lieben, ich fand dicke, mollige Frauen als Magersüchtige toll, weil ich immer dachte, die sind viel glücklicher als alle anderen. Die strahlen viel mehr Liebe und Wärme aus. Aber erkannt habe ich diese Wahrheit dann wirklich bei einem der Unfälle.
Genau, wir kommen so langsam in die Schlussrunde.
Du hast Schluss mit mir. Erst sagt er, ich bin schön, dann macht er Schluss mit mir. Das ist ja wie im wahren Leben hier.
Ja, wir sind transparent. Du hast 3 Unfälle erlebt. Erzähl doch ein bisschen von deinen 3 Unfällen.
Ja, ganz krasse Unfälle. Also mein Leben ist genauso verrückt weitergegangen. Ich wurde dann bekannt als die singende Flugbegleiterin, singende Saftschubse, weil ich im Flugzeug mal aus Spaß an der Freude mit einem Passagier mit Gitarre gesungen habe. Bei der Intersky, die es heute nicht mehr gibt. Es hat nichts mit mir zu tun, ja. Ich war auch bei der Crossair und die gibt es auch nicht mehr. Das macht mir langsam Angst.
Wir laden dich nie mehr ein.
Ich wollte es gerade, ich habe überlegt, ob ich es laut sagen soll, aber seid ihr nächste Woche noch da? Es war ganz lustig, ich bin dadurch in sämtliche Fernsehsendungen gekommen. Ich wurde bekannt eben als die singende Flugbegleiterin, weil ein Reporter mit im, an Bord war, das wusste ich nicht. Kam dann zu Sendungen wie, wie TV Total, das gibt es heute auch nicht mehr. Ich krieg Angst. Es war ein super Türöffner und mein Leben hat sich drastisch verändert. Ich war plötzlich mit Weltstars wie Beyoncé unterwegs. Ich glaube, da haben wir auch ein Bild, die Puppe. Die sieht aus wie eine Puppe, aber ist sie nicht schön? Und Justin Timberlake und alles Mögliche. Und als Pastorentochter ist das schon ein krasser Wechsel, plötzlich mit in so einem Umfeld unterwegs zu sein. Und ich kam zurück von einer der großen Tourneen. Es ist schon verrückt, was man dann alles sieht. Man ist plötzlich überall VIP und man sieht die Welt und fliegt nur noch Business Class, hat einen eigenen Chauffeur, man hat einen Manager, einen Stylisten, einen Produzenten. Das ist ja alles unfassbar gewesen. Und man verliert sehr schnell auch den Boden unter den Füßen, muss ich dazu sagen, weil ich diese Welt ja gar nicht kannte. Und ich kam zurück von einer Reise aus London, weil ich einen Dreh hatte mit dem Schweizer Fernsehen im Europapark. Kennt ihr Europapark? Und es war ein wunderschöner Tag. Du kommst dahin, wirst erst 2 Stunden lang gestylt und geschminkt und schöne Klamotten. Dann bekommst du ein VIP-Bändchen, darfst durch den Park rennen und jede Bahn ohne Anstehen so oft wie du willst fahren. Dann hatte ich ein Kamerateam um mich herum und sogar Bodyguards. Und alle Leute schauen dich so an, so in der Art, ey, wer ist die? Noch nie gesehen, aber scheint wichtig zu sein. Und dann hatten wir den Dreh und es war fantastisch. Es lief so gut. Ich bin erfüllt mit Freude nach Hause gefahren. Wirklich, du sitzt in deinem Auto und denkst dir, das Leben könnte nicht besser sein. Alles läuft, du bist mit Weltstars unterwegs. Du bereist die Welt, du darfst deine Musik leben und bist im Fernsehen und fahr und freu mich. Und plötzlich wirbelt ein Motorradfahrer durch die Luft vor meiner Nase. Und der knallt auf den Boden. Ich bin sofort rechts ran. Das Ehepaar vor mir hatte ihn übersehen. Die saßen im Rasen, natürlich unter Schock. Gott sei Dank ist sofort jemand zu dem Motorradfahrer. Und ich bin zu dem Pärchen hin. Und ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte. Was sagst du in so einem Moment? Ich habe die Frau an der Hand genommen und habe gesagt, darf ich für euch beten? Und sie so, ja, bitte, ja. Irgendwann kam der Notarzt und er schrie laut über die Straße, Todeszeit 18.43 Uhr. Und der Mann brach zusammen neben mir. Wisst ihr, wie bescheuert ich mir vorkam? In meinen super High Heels und meinem tollen Make-up und VIP-Bändchen in diesem Moment. Was hat es mir gebracht, sagen zu können, ah, by the way, Leute, ich bin mit Superstars auf Tour. Ich kenne Beyoncé persönlich. Oh, ich war bei Stefan Raab. Hey, ey, meine Musik ist in den Charts. Was interessiert es in so einem Moment? Und das war der Tag, an dem es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Es ist schön, wenn du so ein Leben führen darfst. Sei dankbar. Aber zum Schluss kommt es kein bisschen drauf an, wie du aussiehst, was für Klamotten du anhast, wie voll dein Bankkonto ist, was für Freunde du hast, welche Promis du kennst. Zum Schluss ist nur die Frage, hättest du Frieden, wenn es dich treffen würde? Was passiert eigentlich mit dir nach dem Tod? Ich habe 3 Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ich habe mich da zu Hause entschieden, dass ich nie wieder auf eine Bühne gehen würde, ohne von der Wahrheit zu sprechen, die mich selbst frei gemacht hat. Mir reicht es nicht, einfach Musik zu singen, weil Musik schön ist, sondern es muss was bei rumkommen. Ich möchte sehen, wie Menschenleben genauso verändert werden. Und Gott nimmt so Gebete sehr ernst. Eine Woche später fahre ich nach Hause nach dem Auftritt. Es war schon spät nachts, 160 auf der Autobahn, in Deutschland, auf der Autobahn, als mir ein Fuchs ins Auto springt. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, wenn mir je sowas passiert, dann würden erstmal Schimpfwörter rauskommen. Aber meine erste Reaktion war, Jesus, Jesus! Und in dieses Auto fiel ein Friede, wie ich ihn vorher nie erlebt habe. Nie. Mein Auto ist 100 Meter über die Autobahn geschleudert, aber mir ging es gut. Ich wusste, ich überlebe das nicht, besonders als ich die Leitplanke gesehen habe und volle Wucht da rein bin. Aber ich hatte Frieden. Meine einzige Sorge war, wo ist mein Handy? Ich muss Mama anrufen, muss Mama sagen, alles ist okay. Und schon war ich da in dieser Leitplanke. Mein Auto war nicht wieder zu erkennen, Totalschaden. Aber die Fahrerseite war komplett heil geblieben. Ich konnte aussteigen, wie wenn nichts gewesen wäre. Also kleinen Schaden, aber den hatte ich vorher schon. Und ich bin da raus und habe mir Sorgen gemacht um die Autofahrer, die wegen mir jetzt im Stau standen. Ich bin also zu jedem hin mit meiner CD, habe gesagt, tut mir so leid, das hatte ich heute nicht geplant. Hier haben Sie ein bisschen Musik für die Wartezeit, tut mir leid, wir räumen ganz schnell auf. Und dann kam auch schon die Polizei und die meinte, ja, was ist hier passiert? Der Fuchs, den habe ich nur gestriffen, der ist in den Wald abgehauen, ist dort gestorben. Und ich so, ich kam gerade von der Tour aus Südafrika zurück, mir ist ins Auto irgendwas gesprungen, Löwe oder Pfau? Aber was will ich sagen? Unglaublich, diesen Frieden, den ich da erleben durfte, zu wissen, wenn es vorbei ist, weiß ich, wo ich hingehe. Das kannst du mit keinem Geld bezahlen. Und ich war jung, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Kurz drauf war ich nochmal an so einem Abend, war das, und ein hübsches Mädchen sitzt in der ersten Reihe, strahlt mich an, die ganze Zeit. Und danach kommt sie zu mir und sagt, heute habe ich es gecheckt, Deborah. Heute habe ich Jesus in mein Leben gelassen und verstanden, das ist das Wertvollste, was ich bekommen kann. Am Donnerstag in der gleichen Woche ruft ihr Vater bei mir an. Ich kannte ihn nicht. Und er sagt, Deborah, ich wollte dir danken. Wir haben viele Töchter, aber die eine wollte nie was mit Gott zu tun haben. Sie sagt immer, ich bin zu jung, mit 17. Sie hat am Sonntag ihr Leben Jesus gegeben. Heute war sie mit dem Roller unterwegs und ist von einem betrunkenen Autofahrer übersehen worden. Sie ist an Ort und Stelle gestorben. Das war für mich nochmal so die Krönung von allem, wo ich mir dachte, was wäre gewesen, wenn ich mich nicht entschieden hätte, für die Wahrheit zu sprechen. Wenn ich gesagt hätte, oh, ich kann später, ich genieße jetzt meine Musik einfach so. Was wäre gewesen, wenn dieses Mädchen an dem Sonntag gedacht hätte, oh, ich habe alles vor mir, ich heirate bald, ich kann ja später, wenn ich Kinder habe, mal schauen. Und es hat mir so bewusst gemacht wieder, das eigentliche Problem, das wir haben, das ist nicht, sehe ich gut genug aus, mache ich den richtigen Job. Das ist alles nicht wichtig zum Schluss. Wichtig und das größte Geschenk ist, glaube ich, wenn du im Moment, wo deine Zeit gekommen ist, erkennst, wow, ich habe Frieden und ich weiß, wo ich hingehe. Dann lebt sich's mit allem so viel leichter. Es gibt nichts, was diesen Frieden Gottes in deinem Leben ersetzen kann. Und wir kommen jetzt in die schöne Adventszeit, wo wir die nochmal bewusster wahrnehmen. Und ich wünsche mir heute Morgen einfach, dass jeder von uns diesen Frieden mit nach Hause nehmen kann und ein bisschen loslässt von dem, Druck, was wir alles leisten müssen und ich bin keine gute Mutter und ich habe da versagt. Auch das dürfen wir alles Gott immer wieder abgeben. Abgeben heißt einfach beten, sagen, Gott, ich fühle mich nicht gut genug. Hilf mir, ersetz dieses Gefühl mit deiner Liebe, mit dem, was du über mich denkst. Das ist so der Schlüssel, den ich für mich heute mitnehme, auch wenn ich heute auch noch Tiefen erlebe.
Okay, ich gebe dir das Schlusswort.
Ja, okay, super, schön. Ja, dann würde ich sagen, ich würde gerne das Lied Not Guilty zum Schluss singen. Das ist ein Lied, was mich selbst sehr, sehr, sehr berührt. Und ein bisschen mehr Stimme auf dem Monitor wäre super. In dem Lied handelt es eigentlich von dem, was wir gerade gesprochen haben. Wir Menschen, wir sehen immer nur unsere Fehler, unser Versagen. Das haben wir vor Augen und deswegen gehen wir nicht die nächsten Schritte. Und im Chorus heißt es dann, hey, Jesus, blick dich vom Kreuz aus an. Schaut dich an und sagt, du, ich kenne dich doch eh. Ich weiß alles über dich. Trotzdem habe ich mein Leben für dich gegeben, damit du frei sein kannst. Was für ein Geschenk, not guilty. Wir haben so viel über das Gebet gesprochen und wie viel Kraft darin steckt. Auch in deinem Leben und auch für dich ist Jesus an dieses Kreuz. Und auch von dort aus schaut er dich heute Morgen an und sagt, hey, ich kenne dich. Ich kenne dich so genau und ich sehe alles, was in deinem Leben abläuft. Auch deine Tiefen sehe ich. Ich sehe die Momente, in denen du zu Hause sitzt und nicht weiter weißt, in denen die Tränen fließen. Ich sehe, und das sind die Momente, in denen ich so gern deine Hand ergreifen würde, um dir zu zeigen, du musst da nicht alleine durch. Ganz egal, was es ist. Ganz egal, wo deine Zweifel sind, wo deine Nöte und Sorgen sind. Ich bin für dich da. Aber ich sehne mich danach, zu erleben, wie auch du diese Tür aufmachst und sagst, hier bin ich und ich brauche Hilfe. Ich brauche dich, Jesus, in meinem Leben. Ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, dein Ja, Jesus, zu geben. Vielleicht kommst auch du Woche für Woche hierher und merkst heute Morgen, auch ich habe diese persönliche Beziehung zu Jesus gar nicht. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier und das ist alles neu für dich, aber du merkst, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen, um Ja zu sagen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dich gleich um ein Handzeichen bitten. Das ist ein mutiger Schritt und das mache ich nicht für mich, weil ich das sehen muss. Das ist, jeder hat die Augen geschlossen, das ist zwischen dir und Gott. Ich stelle mir immer vor, wie Jesus seine Hand dir entgegenstreckt und sich nichts sehnlicher wünscht, als deine Hand zu ergreifen. Als zu sehen, wie du deine Hand ausstreckst und sagst, Jesus, auch dich, dich allein möchte ich in mein Herz lassen. Und heute Morgen ist es garantiert das Wertvollste, was du mit nach Hause nehmen kannst. Ein Leben mit ihm. Wenn du das heute bist, dann zöger nicht. Wir haben die Augen geschlossen, heb du deine Hand und wir werden gemeinsam beten. Wunderschön. Du bist nicht allein. So schön. Heb sie weit nach oben, sei mutig. Ich sehe euch zögern, es ist ein so schönes Geschenk, was du heute bekommst. Super. So schön. Ihr dürft sie runternehmen. Und ich werde jetzt einfach Satz für Satz ein Gebet sprechen. Ob du die Hand gehoben hast oder nicht, bete einfach nach. Auch als Unterstützung für die, die heute Ja sagen. Okay, wir beten zusammen. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe deine Stimme gehört. Und heute Morgen sage ich Ja. Ja zu einem Leben mit dir. Vergib mir meine Schuld und hilf mir, mich durch deine Augen zu sehen. Danke für das Kreuz und deine Vergebung. Von heute an gehöre ich dir. Amen. 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 So schön.